Herzlich willkommen bei Halt Ed zusammen, dem Podcast zum Wahljahr 24 von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Mein Name ist Adela Djulovic, ich bin Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit bei Gegen Vergessen für Demokratie und politische Bildungsreferentin. Ich werde die Ehre haben, Sie als Host durch die kommenden Gespräche zu führen. Ich bin heute bei Damm Ost in Halle mit Hamidou Maurice Bouguera und freue mich überordentlich, dass es heute geklappt hat. Genau, du bist politischer Referent hier und ich möchte jetzt mit dir in der Folge vor allem über drei Dinge sprechen, also über eure Erfahrungen als Migrantenorganisation und vor allem auch so im Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen hier in Ostdeutschland. Dann aber auch generell die derzeitige Situation für euch, also hier vor Ort, also wie euer Empfinden gerade dazu ist. Und ich möchte auch über die Frage sprechen, wie eben Dialogräume von dieser migrantischen Perspektive, die ihr mit reinbringt, profitieren können. Und bevor wir jetzt wirklich loslegen thematisch, würde ich dich ganz kurz bitten, dich nochmal den HörerInnen vorzustellen. Am besten in so drei kurzen Sätzen, wenn du es so hinbekommst.
Ja, werde ich hinbekommen. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass das Gespräch klappt. Mein Name ist Hamidou Maurice Bouguera. Ich arbeite als politischer Referent für Migrationsgesellschaft und Antirassismus hier bei Damm Ost. Komme ursprünglich aus der Richtung der Urbanistik, also der Stadtforschung, und habe mich dort viel mit kritischer Stadtforschung und Stadtgesellschaft auseinandergesetzt und habe auch unter anderem ein Buch dazu veröffentlicht. Und genau, das erstmal zu mir.
Okay, eigentlich schon super viele Sachen, die so Anknüpfungspunkte an unser Thema auch sind. Ich würde dich aber noch ganz kurz fragen, was so dein Einstieg vielleicht in die politische Arbeit war oder was auch vielleicht deine erste Erfahrung mit so Wahlen im Allgemeinen war.
Also meine erste Erfahrung mit Wahlen liegt tatsächlich schon sehr weit zurück. Ich erinnere mich, meine erste Wahl war eine Bundestagswahl. Und vor allem, ja, eine Politisierung bei mir stattgefunden im Kontext von Wahlen hat dadurch, dass seit ich wählen darf, die AfD einen großen, ja, irgendwie groß geworden ist und immer mehr Stimmen bekommen hat und das mich auch irgendwie sehr politisiert hat und irgendwie mir gezeigt hat, okay, dass Wahlen schon irgendwie eine Wichtigkeit haben und dass sie irgendwie eine Auswirkung haben. Und das war so eine Zeit, ja, in der ich mich sehr politisiert habe. Dann während meines Studiums und auch schon davor immer viel in verschiedenen antirassistischen Bewegungen aktiv und organisiert war. Und nach Abschluss meines Studiums, wo ich mich super viel mit Theorie und solchen und Texten irgendwie auseinandergesetzt habe zu Gesellschaft und Rassismus, habe ich mich entschlossen, mal in die Praxis zu gehen und zu schauen, so, ja, wie sieht eigentlich praktische politische Arbeit aus? Und so bin ich bei Damm Ost gelandet, wo ich irgendwie all diese Theorie mit reinbringe und so eine Verknüpfung herstelle, genau, mit meinem Studium.
Und damit würde ich auch vorschlagen, wir steigen direkt thematisch rein. Und zwar eben, welche Rolle spielen Migrantenorganisationen im Allgemeinen hier in Ostdeutschland, beziehungsweise migrantische Perspektiven einfach, auch vor allem so in Bezug auf kommunale Entscheidungs- und Dialogstrukturen?
Also wir als Dachverband der Migrantinnenorganisation in Ostdeutschland sind in allererster Linie ein Sprachrohr bzw. eine politische Repräsentation aller Migrantinnenorganisationen, die es auf lokaler Ebene gibt. Das sind über 400, die wiederum in den Landesnetzwerken organisiert sind, und die vertreten wir auf Bundesebene mit ihren Interessen und repräsentieren diese. Und deswegen haben wir jetzt persönlich als Dachverband eher mit Bundes- und Landespolitik zu tun und jetzt nicht so viel auf kommunaler Ebene, aber sind natürlich immer im engen Austausch mit unseren Landesnetzwerken, die wiederum vor Ort oder in den Kommunen, in den Dörfern und Städten Ostdeutschlands eben die Angebote wahrnehmen, die es gibt, müssen gleichzeitig sagen, dass es leider aber ja sehr wenige Angebote sind, die es dort gibt, vor allem für Migrantinnen, migrantische Menschen, rassifizierte Menschen. Gibt es nicht viele Angebote und dort versuchen wir einfach, ja, diese Angebote zu schaffen, zum einen selbst organisiert oder auch in irgendwie, ja, versuchen mit der Kommunalpolitik, mit StadträtInnen, Kommunalverwaltung irgendwie ins Gespräch zu kommen und dort so Formate zu schaffen, in denen eben ja, migrantische Stimmen zu Wort kommen.
Also es ist was vorhanden an Strukturen, aber immer noch zu wenig. Das höre ich vor allem raus. Also nicht nur mich, aber ich glaube auch vielleicht einige HörerInnen würde es nochmal interessieren, wo ihr wirklich vor Ort seid. Also ihr seid jetzt hier in der Halle mit eurer Hauptgeschäftsstelle, aber ihr seid ja auch noch in anderen Bundesländern. Also vielleicht könntest du dazu nochmal was sagen.
Genau, wir sind in allen ostdeutschen Bundesländern präsent mit unseren Landesnetzwerken, also beispielsweise wir haben Migranetz in Thüringen, wo wir super viel auch auf kommunaler Ebene machen. Dort gab es zum Beispiel in Erfurt gerade auch, gibt es die Initiative, wie können wir irgendwie Räumlichkeiten schaffen für junge postmigrantische Menschen, wie ist das möglich? Und dort wird ganz viel in Zusammenarbeit ja, mit dem Stadtrat, also dem kommunalen Parlament, wurde geschaut, dass man dort irgendwie Maßnahmen umsetzt, dass man kommunal gefördert einen Raum findet, wo sich diese Menschen irgendwie ja vernetzen können, wo sie den Raum haben irgendwie für Kultur, für Kunst, für Politik, für all diese Sachen. Und da haben wir zum Beispiel auf jeden Fall auch Erfolge verzeichnet, beziehungsweise unser Landesnetzwerk und die ganzen migrantischen Initiativen, die es dort gibt. Und da sind wir auch immer in sehr engem Austausch, weil das eigentlich auch so ein Thema ist, was uns sehr beschäftigt als Damost, zu schauen, wo können wir in den ländlichen Räumen oder in kleineren Kommunen in Ostdeutschland solche Angebote irgendwie etablieren und ins Leben rufen. Und da ist das zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, das wir uns nehmen und zu schauen, wie können wir das irgendwo andernorts umsetzen. Und ansonsten haben wir noch, wie wir sagen können, so kommunal aktiv oder lokal aktiv sind wir über unser Projekt Antira aktiv. Da geht es darum, das ist eine community-basierte Beratung für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Dort etablieren wir jetzt gerade in den letzten Monaten so Beratungsstellen, die gibt es in Fürstenwalde, wir haben eine Beratungsstelle dann auch in Halle, in Dessau, in Dresden, in Chemnitz, in Weimar, in Greifswald, Rostock, Wismar, Neubrandenburg, genau. Und da sind wir halt aktiv, indem wir sagen, wir genau sind da und ansprechbar für die Leute und sie können sich an uns wenden und dadurch versuchen wir uns natürlich auch kommunal zu verankern.
Okay, also eigentlich total viele Stellen und vor allem eben auch wirklich überall in Ostdeutschland, was ja auch irgendwie sehr schön zu hören ist, genau, weil das ja sonst irgendwie nicht ganz so präsent ist, glaube ich, auch irgendwie in den Köpfen der Menschen, dass es da eigentlich ganz viele Angebote gibt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bedeutet es, falls man jetzt in seiner Kommune was irgendwie starten wollen würde über euch, also einfach anfragen, man guckt, genau, was man irgendwie draus machen kann. Also, dass man nicht irgendwie gleich von Anfang an sagt, okay, die sind schon gar nicht bei uns vor Ort und ich muss gar nicht erst anfragen, sondern dass man sich trotzdem traut.
Das auf jeden Fall, genau. Wir sind auf jeden Fall AnsprechpartnerInnen für Projekte, vor allem eben aus den migrantischen Communities heraus und hatten zum Beispiel jetzt auch, das ist jetzt leider ein Projekt, das endet, aber unter anderem auch waren wir Kooperationspartner bei dem Projekt Jugendstil, wo es eben darum ging, vor allem ja junge migrantische Menschen, junge Erwachsene, Jugendliche, die irgendwie in Initiativen sich organisieren oder vor Ort was umsetzen möchten, kleinere Projekte, dass wir die dort finanziell eben unterstützt haben über das Jugendstil-Projekt und das sind eben so Projekte, das heißt, wir sind da immer offen für und freuen uns auf jeden Fall und hoffen da weiterhin arbeiten zu können.
Okay, danke dir erstmal für die ganzen Infos zu den Möglichkeiten, die es eigentlich gibt, sich irgendwie damit einzubeziehen und da auch zu engagieren über Damost. Und ich würde jetzt aber ganz gerne in das Heute kommen. Wie ist die Situation gerade für euch? Also jetzt hier in Halle vor Ort, aber ihr bekommt wahrscheinlich auch aus den anderen ostdeutschen Bundesländern mit, wie es auch für die anderen Unterorganisationen genau einfach aktuell ist. Also was ist so das Befinden der Leute?
Also wir können das erstmal zusammenfassen als ja sehr dynamische Situation, in der wir uns jetzt gerade bewegen. Also es passiert super viel in super kurzer Zeit, viele Dinge, auf die wir reagieren müssen, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Also mit Blick auch jetzt auf die letzten Monate, in denen auch einfach insgesamt ja das gesellschaftliche Klima oder die Debatte sich immer weiter verschärft, die Debatten auf jeden Fall immer rassistischer werden, all diese Themen, aber gleichzeitig auch zu sehen, wie ja Hunderttausende auf die Straße gehen, innerhalb weniger Wochen sich Menschen da organisieren. All das sind so Dinge, ja, die wir nicht irgendwie voraussehen können und die alles so super dynamisch und auch irgendwie komplex machen für uns. Und ja, die Situation für uns ist tatsächlich in Ostdeutschland nicht sehr einfach. Also wir hören von sehr vielen Menschen aus den verschiedenen migrantischen Communities, hören wir sehr viele Sorgen, wir hören von einem Gefühl der Ohnmacht, wir hören von ganz vielen Menschen, die irgendwie seit Jahren aktiv sind, die sagen, es macht sich ein Gefühl der Resignation breit, dass sie irgendwie nicht mehr wissen, wie sie weitermachen können. Wir haben auch ganz viele Menschen, die einfach ja schlichtweg Angst haben und sich irgendwie auch überlegen, Ostdeutschland, vor allem die ländlichen Regionen, auch irgendwie zu verlassen, zu sagen, ja, sie ziehen jetzt irgendwie in die großen Städte oder sie ziehen gleich nach Westdeutschland. All das sind ja Themen, mit denen wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen, weil wir eben diese Menschen repräsentieren und das irgendwie auch dann ja an die Politik tragen müssen, wie konkret die Situation der Menschen in der migrantischen Communities einfach aus Deutschland bedroht ist. Und dementsprechend haben wir auch einfach super viel zu tun und müssen mit den Ressourcen, die wir haben, arbeiten und versuchen auch vor allem mit Blick auf die nächsten Monate die ganze Arbeit zu stemmen.
Klar, ist eine Riesenaufgabe, aber du hast es ja angesprochen, also wirklich die Sorgen und Ängste tatsächlich auch ernst zu nehmen, also der migrantischen Communities hier. Ich glaube, das ist auch echt ein Ding, das wir ganz generell so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen müssen, weil einfach die Gefahr, also so wirklich in manchen Orten oder in manchen Gegenden, also wirklich akut ist und real. Also das darf man nicht irgendwie so runterspielen oder unterschätzen. Also da muss auf jeden Fall gehandelt werden. Da bin ich komplett bei dir oder bei euch. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal so über Dialogräume sprechen. Weil ja so generell irgendwie gesagt wird, wir leben alle so in unseren Bubbles und gehen nicht so richtig raus und die Gesellschaft klafft so auseinander gefühlt und alle wissen jetzt nicht mehr so ganz, wie kommen wir wieder zusammen oder wie finden wir zueinander überhaupt mal. Und genau, es gibt verschiedene Projekte, es gibt die auf Kommunalebene, die angestoßen werden, aber mich interessiert vor allem, was ihr konkret braucht als Organisation, um da also stärker eingebunden zu werden, dass eure Perspektive auch mehr gehört wird und nicht nur quasi eure als DAMOS, sondern auch quasi die Perspektive aller Menschen, die DAMOS ja auch repräsentiert?
Das ist eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage auf jeden Fall. Ich glaube, das betrifft nicht nur uns als VertreterInnen der migrantischen, postmigrantischen Community im Osten, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Also was wir auf jeden Fall, genau, du hast ja auch gerade angesprochen, so dieses ja Auseinanderdriften in der Gesellschaft, was ja oft irgendwie so angesprochen wird, oder diese Polarisierung, dass das halt zurückgeht auf ja super viele Krisen, die wir irgendwie gerade gesellschaftlich irgendwie durchleben oder durchlebt haben in den letzten Jahren. Und dass man das aber daran festmachen kann, dass man insgesamt, also gesamtgesellschaftlich, einfach eine Krise hat von, ja, eine Krise der Partizipation, eine Krise der Repräsentation der Menschen. Und dass nicht nur wir als migrantische Communities da betroffen sind, sondern dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und man diesen Kontext sehen muss. Und das für uns tatsächlich ein großes Thema ist, ja, wie sehr werden migrantische Communities, vor allem insbesondere hier im Osten, repräsentiert, weil die Strukturen, die wir haben, die migrantischen Vereine, die Verbände, all das gibt es einfach noch gar nicht so lange. Das heißt, ja, so politische Prozesse, Partizipationsprozesse sind das noch gar nicht gewohnt, irgendwie diese migrantische Stimme mit einzubinden, anders als wir es in Westdeutschland haben, wo so, ja, GastarbeiterInnen schon seit jeher, seit Jahrzehnten einfach da sind und viel mehr zum Bestandteil von politischen Debatten gehören oder mit eingebunden werden. Das ist für uns ein ganz großes Thema, und auf kommunaler Ebene müssen wir sagen, ist da auf jeden Fall ein sehr, ja, sehr großes Defizit, was die Beteiligung angeht. Wir haben in manchen Kommunen oder Städten Ostdeutschlands sogenannte Ausländerbeiräte, die wenigstens irgendwie, ja, wo es die Möglichkeit gibt für MigrantInnen auf kommunaler Ebene ihre VertreterInnen zu wählen, die dann wiederum parallel zum Stadtrat irgendwie, ja, Statements abgeben können oder auch mal angehört werden können. Aber das sind einfach noch, ja, Maßnahmen, die viel zu kurz greifen und eigentlich eher so eine, ja, sehr auf so Repräsentation abzielen, aber am Ende nicht wirklich ja, eine Beteiligung in den politischen Prozessen bedeutet und das eigentlich sehr viel wichtiger wäre, diese Menschen irgendwie in die Kommunalparlamente zu bringen, in die Verwaltung reinzubringen, all diese Sachen. Und da sehen wir auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial und arbeiten auch daran, zu schauen, wie kann man das umsetzen. So vor allem jetzt gerade, wo der Widerstand einfach sehr groß ist, wenn es darum geht, irgendwie marginalisierte Gruppen zu Wort kommen zu lassen.
Mhm. Es gibt halt einfach viele Leute, die, ich sag mal, eine demokratische Grundhaltung haben, aber sich jetzt nicht unbedingt in diese demokratischen Prozesse immer mit 100% damit einbringen. Also vielleicht mal eben wählen gehen, aber auch nicht unbedingt. Genau, also inwiefern seid ihr da auch mit denen in Kontakt?
Das mit dem, ja, mit der sogenannten beweglichen Mitte oder dieser stillen Mitte ist auf jeden Fall auch ein, ja, sehr wichtiger Aspekt für uns dahingehend, dass wir auch eigentlich stets bemüht sind, eben diese Menschen zu erreichen und diese Menschen zu mobilisieren. Vor allem gerade jetzt, wo wir sehen, wie ja rechtspopulistische, rechtsextreme, völkisch-nationalistische Bewegungen einfach irgendwie enorm im Aufwind sind, sehen wir die Notwendigkeit von, dass irgendwie die, ja, die breite Masse, die irgendwie bis jetzt so still war, kann man sagen, also haben wir ja gesehen, hat sich jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten konnten wir sehen, wir konnten Teile der Gesellschaft mobilisieren oder auf der Straße sehen, die wir vorher nicht irgendwie wahrgenommen haben als Teil ja unserer politischen Arbeit oder,
absolut, ja,
oder das irgendwie die von antirassistischen Bewegungen. Und das war für uns auf jeden Fall ein Moment, wo wir gemerkt haben, spannend, wie viel eigentlich möglich ist, wenn bei konkreten Themen, und dass wir da auf jeden Fall auch irgendwie weiter anknüpfen wollen und da auch vielleicht ein Stück weit selbstkritisch, also sowohl bei uns als Migrantinnen-Dachverband, aber auch insgesamt, wenn man schaut auf die Zivilgesellschaft, die sich irgendwie ja in den Themen Antirassismus engagiert oder für Diversität, all diese Themen, dass man da selbstkritisch auch sich irgendwie ja damit befassen muss, wie sehr sind wir in unserer Bubble drin und wie sehr müssen wir aus dieser Bubble raus und auch, was haben wir uns zum Beispiel für eine Sprache geschaffen, die sehr akademisch ja oft auch einfach ist.
Auf jeden Fall,
auch wahrscheinlich jetzt hier gerade in dem Podcast vielen einfach sehr akademisch vorkommen wird und auch mit Begrifflichkeiten ja um uns schmeißen, sage ich mal, die für viele einfach nicht im alltäglichen Sprachgebrauch da sind. All diese Sachen, ja, dass wir das irgendwie aufbrechen müssen, weil es einfach zu einer starken Unsicherheit bei vielen Menschen in dieser beweglichen, stillen Mitte führt. Auch eine Unsicherheit darüber, wie man sich äußert, was man machen kann, was man tun kann, weil es oft auch so ein, ja, sehr paternalistisches, von oben herab so dann ein Blick ist, auch auf diese Proteste oder auf insgesamt gesellschaftliche Dynamiken. Und dementsprechend, genau, müssen wir versuchen, dahingehend auch irgendwie mehr Projekte, mehr Kooperationen zu schaffen mit diesen Menschen, um diese Menschen eben zu erreichen und auch da so Strategien zu entwickeln. Und ich sehe natürlich, oder das sehen wir bei uns auf jeden Fall auch bei Damost im Dachverband, dass das eine sehr große Herausforderung ist, dahingehend, dass wir unsere eigenen Ansprüche ein Stück weit irgendwie auch öfter mal dann zurückschrauben müssen oder zurückstellen müssen, was uns besonders schwer fällt, weil wir einfach sehen, okay, viele Menschen sind einfach nicht auf dem Level oder befassen sich nicht damit, mit den Thematiken Antirassismus, so sehr wie wir das tun. Und dementsprechend müssen wir da vielleicht auch mal irgendwie schauen, einen Schritt zurück machen und gucken, wie können wir die Leute dann irgendwie mitnehmen, genau, und da trotzdem sensibilisieren und gewinnen. Genau.
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir so ein bisschen nochmal vielleicht auf die Wahlen spezifischer eingehen. Ich würde euch eben gerne fragen als Organisation, wie man eurer Meinung nach eine demokratische Mehrheit demnächst sichern kann. Also so gerade in Thüringen, ja, sieht schon ein bisschen schwierig aus, um das mal irgendwie optimistisch auszudrücken. Also es ist auf jeden Fall sehr besorgniserregend, was sich gerade irgendwie da so zusammenbraut. Und ja, also habt ihr da vielleicht irgendwie so Vorstellungen oder eine Ahnung? Also es ist schwer natürlich irgendwie so konkrete Handlungsoptionen quasi jetzt hier irgendwie festzumachen, aber würde mich trotzdem interessieren, was eure Gedanken dazu sind auch.
Das wird in unserem Team oder ja in unserem Verband auf jeden Fall sehr viel und sehr intensiv diskutiert. Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Ja, wie können wir so demokratische Mehrheiten herstellen oder sichern? Vor allem, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, mit Blick auf Thüringen und Sachsen, wo es wirklich in genau so aussieht, als wäre es nahezu unmöglich, irgendwie eine Regierung zu bekommen, ohne, also die nur aus demokratischen Parteien besteht. Da haben wir sehr viele unterschiedliche Positionen und diskutieren auch sehr viel darüber und tun uns auch ein Stück weit schwer, auch mit Blick irgendwo oder mit Rücksprache in migrantischen Communities, ja, da so ein Konzept oder eine Lösung für die Thematik zu liefern, vor allem als mit Blick darauf, dass auch viele Migrantinnen einfach gar nicht die Möglichkeit haben zu wählen oder an den Wahlen teilzunehmen. Ja. Es ist super schwer, das überhaupt sich mit dem Thematik irgendwie auseinanderzusetzen, mit etwas, was einen am Ende dahingehend nicht betrifft, dass man nicht wählen darf, aber andererseits natürlich die Konsequenzen oder die Auswirkungen migrantische Communities am ehesten spüren werden, wenn durch eine starke AfD oder wenn RechtsextremistInnen genau einfach stärker werden. Ich glaube, ich würde da ein Stück weit ein bisschen soziologisch oder politisch antworten und nicht unbedingt im Namen jetzt von MigrantInnen das beantworten wollen. Aber ich glaube, wir müssen dahin kommen, auch die Zivilgesellschaft oder die Verbände, Initiativen, Organisationen, die es gibt, nicht immer eine reine Symptombekämpfung irgendwie vorzunehmen oder nur die Symptome genau zu bekämpfen, sondern vielmehr zu schauen, was sind die Ursachen, wo können wir da ansetzen? Also zum Beispiel auch, dass man sich vielleicht nicht scheut, irgendwie, wir hatten es ja auch gerade von dieser beweglichen oder stillen Mitte, dass man irgendwie Konflikte irgendwie auch mal austrägt oder als Gesellschaft irgendwie gesellschaftliche Debatten auch mal gerne kontrovers irgendwie führen kann oder Sachen diskutieren kann, natürlich gewaltfrei und auch irgendwie mit einem Konsens von Menschenrechten und irgendwie Grundgesetz, all diesen Sachen. Aber grundlegend zu sagen, warum schwindet eigentlich das Vertrauen? Warum haben viele Menschen nicht das Gefühl, irgendwie nicht mitgestalten zu können? Warum haben sie das Gefühl, irgendwie Politik verändert sich nicht? All diese Sachen. Also weil wir haben ja auf jeden Fall, wenn wir gesellschaftlich sehen, mit Blick auf die Krisen, es gibt irgendwie so Konflikte, Verteilungskonflikte, es gibt irgendwie einen Verlust von materieller Absicherung, es gibt irgendwie so eine räumlich-kulturelle, soziale, sehr viele Veränderungen und eine Reaktion auf diese Bedrängnisse ist halt eben Populismus, vor allem halt völkisch-nationalistischer, rechtsextremer Populismus, so dieses Wir gegen die da oben und die AfD, die ja da draußen Geschäft macht und irgendwie Sündenbocke sucht. Und das müssen wir halt mal verstehen, diesen ganzen Prozess erstmal grundlegend und auch darüber sprechen. Und nicht immer uns nur darauf zu konzentrieren, wie entlarven wir eben Rechtsextreme, die AfD, all diese Menschen, sondern genau darüber zu reden, wie können wir diesen Frust, wie können wir damit umgehen und wie können wir vielleicht irgendwie Partizipation, Beteiligung von Menschen irgendwie in der Politik, die Repräsentation und wirklich, dass die Politik auch irgendwie die Bedürfnisse der Menschen angeht, dass wir da irgendwie uns darauf konzentrieren und darauf dann ankommt, so demokratische Mehrheiten zu sichern und zu schaffen.
Ich würde noch ganz gerne über SkeptikerInnen sprechen. Und zwar, das wird ja auch, glaube ich, immer so in den Medien so ein bisschen betitelt oder man hat so ein bisschen das Gefühl, durch mediale Berichterstattung, aber auch so, was man, ich sage jetzt mal, von Leuten mitbekommt, also auch über Erzählungen, dass es hier in Ostdeutschland auch viele SkeptikerInnen gibt, also so generell zu eben, demokratischen Prozessen oder die Demokratie an sich. Da gab es ja auch letztes Jahr auch eine Studie, die ja auch großes Aufsehen erregt hat, sozusagen, die ganz heiß diskutiert worden ist. Und inwiefern seht ihr in eurer Arbeit diese SkeptikerInnen? Also inwiefern beschäftigt ihr euch auch vielleicht mit denen? Aber auch, falls ihr eine Antwort darauf habt oder Gedanken oder Überlegungen, wie könnte man die auch wieder dazu bewegen, zurückzukehren, so zu dieser demokratischen Grundhaltung, dass es wieder angenommen wird, diese demokratischen Prozesse?
Ja, der Konflikt mit den sogenannten DemokratieskeptikerInnen oder den SkeptikerInnen insgesamt ist ein sehr großer Punkt, weil wir sehr viel mit diesen Menschen zu tun haben, weil es darum geht, wie überzeugen wir als migrantischer Dachverband die Menschen von antirassistischen Positionen, wie beziehungsweise mit Blick auch auf die Landtagswahlen ja auch ein sehr, sehr großes Thema einfach. Die Migrationsgesellschaft, wie genau diese ganze Umgang damit, auch mit diesen Ressentiments, mit der Stigmatisierung, mit diesen rassistischen Wahlkämpfen, die wir sehen, irgendwie von sehr vielen Parteien, auch bis weit in die bürgerliche Mitte hinein, ist für uns auf jeden Fall ein ja, sehr großes Thema. Und ich glaube, es gibt kein ja, perfektes Rezept dafür, wie können wir diese SkeptikerInnen überzeugen, aber ich würde die Annahme teilen, zu sagen, wir müssen auf jeden Fall ins Gespräch mit diesen Menschen gehen, wie wir auch schon gesagt oder darüber gesprochen hatten, irgendwie sich nicht abzukapseln in seiner kleinen Bubble, in seiner antirassistischen Bubble, sondern versuchen, auf die Mehrheitsgesellschaft auch ein Stück weit zuzugehen und auch zu Konflikte einzugehen, weil wir sehen es auf jeden Fall auch, oder ich persönlich sehe es als notwendig, dass man als Gesellschaft auch Konflikte austrägt. Und ich glaube, dass auch rechtspopulistische Parteien wie die AfD sehr groß Kapital daraus schlagen, dass einfach gesellschaftliche Entwürfe gar nicht mehr diskutiert werden können oder insgesamt die Frage, wie kann unsere Gesellschaft aussehen oder wie können wir mit den Konflikten umgehen, sondern es wird immer nur geguckt, ja, wie können wir im Kleinen so ein paar Veränderungen, da so ein paar Schrauben drehen, hier so ein paar Schrauben drehen, aber wir müssten halt viel mehr und vor allem auch seitens der Politik und müsste viel mehr wieder eine Diskussion aufkommen, ja, wie können wir möglichst früh irgendwie Ideen, Konzepte von Gesellschaft und offen und kontrovers diskutieren und diese Konflikte nicht scheuen, weil grundsätzlich Konflikte halt auch Teil sind von ja gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen und auch immer ja ein Zeichen davon sind, dass ja eine Veränderung stattfindet und daraus auch irgendwie ja progressive Ideen entstehen können, weil sie gewohnte Denk- und Verhaltensmuster und Weisen, wie wir sie in der Gesellschaft haben, dass die hinterfragt werden. Und es ist gleichzeitig jedoch wichtig zu sehen, dass die Konflikte eben, ja, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, gewaltfrei eskalieren. Also sie sollen eskalieren, sie sollen ausgeführt werden, damit man auch wieder das Gefühl hat, okay, es gibt irgendwie zum Beispiel bei der Wahl Alternativen zwischen den Parteien, also gibt es irgendwie Unterschiede und die kann ich sehen und spüren und wählen. Und aber das Ganze, wie gesagt, gewaltfrei auch in so, also in der Sprache auch vor allem passiert und nicht, wie wir das gerade erleben, irgendwie, dass Sprache einfach immer gewaltvoller wird und immer diskriminierender.
Ja.
Genau. Und gleichzeitig natürlich können Konflikte Menschen überfordern. Das ist klar so, aber da müssen wir als Gesellschaft oder als Politik auch irgendwie ja die Chancen gleichzeitig sehen und vor allem auch im Kommunalen, auf kommunaler Ebene. Da sehen wir ja ganz oft Konflikte, zum Beispiel auch hier ganz viel in Ostdeutschland, wenn es um die Unterbringung von Geflüchteten beispielsweise geht oder auch insgesamt, wenn sich so Stadtteile herausbilden, wo viele migrantische Menschen leben, dass da auf kommunaler Ebene auf jeden Fall Konflikte entstehen und dass man die gerade dort austrägt und da vielleicht auch die Aufgabe der Politik und der Zivilgesellschaft gerade dort anzusetzen und zu schauen, wie können wir da irgendwie einen Rahmen schaffen, um Konflikte anzugehen und auszutragen gesellschaftlich und am Ende ja einen Fortschritt zu haben.
Ich bin da ganz bei dir. Also vielleicht auch dieses Konzept von Widerspruchstoleranz oder Ambiguitätstoleranz, wie es ganz hochgestochen in akademischen Kreisen dann heißt. genau, das auch vielleicht mehr an die Menschen heranzutragen. Also dass wir eben auf Konflikte sozusagen offen zugehen, auch natürlich in einem gewissen Rahmen, also dass es eben gewaltfrei bleibt, auch in der Sprache und so weiter. Aber dass es eben ganz normal ist, dass es ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt und dass sie auch irgendwie ein Stück weit ausgehalten werden müssen. Und ich glaube, was viele Leute auch immer so ein bisschen vergessen, nur weil ich mit einer Person rede, die meiner Meinung vielleicht nicht grundsätzlich entspricht, heißt es nicht, dass ich ihr zustimme. So, also das Zuhören an sich heißt keine Zustimmung, also ich kann ja immer noch widersprechen und ich glaube, das geht einfach generell so ein bisschen verloren gerade oder ist über die Jahre verloren gegangen zumindest und ich hoffe, dass sich die Menschen vielleicht so ein bisschen darauf zurückbesinnen und halt wirklich eher mit einer offenen Haltung da reingehen und nicht unbedingt voreingenommen und einfach erstmal gucken, wer ist die Person gegenüber von mir. Vielleicht gibt es ja auch sogar irgendwelche Überschneidungspunkte, das kann natürlich auch sein, weiß man ja nie und kann vielleicht auf eben so einer anderen Ebene irgendwie anknüpfen und dann entstehen solche Prozesse.
Genau, das sehe ich auf jeden Fall auch so in meinem persönlichen Umfeld oder ich lege allen Menschen, die jetzt vielleicht gerade zuhören, auch nahe im, ja, im Familienkreis, im Freundinnenkreis, im Kolleginnenkreis, dort irgendwie zu schauen, wenn dort da irgendwie die Gespräche auch irgendwie zu führen, auch wenn die irgendwie ja diese gesellschaftlichen Konflikte, die wir haben, die, weil die ja auch zwischenmenschlich sind oder da auf dieser Ebene, weiß ich aus persönlicher Erfahrung heraus, dass es vor allem, wenn es oft um so ja Migrationsgesellschaft, Geflüchtetenpolitik, all diese Themen, die uns ja auch als Verband super viel beschäftigen, wenn ich das in meinem persönlichen Umfeld ja mit Menschen anspreche, die erstmal vielleicht auch, sage ich mal, eine sehr ja schwierige Position zu dieser Sache haben, also sehr von so rassistischen Ressentiments irgendwie getrieben werden und irgendwie jetzt nicht gerade irgendwie die Position haben, die wir als Verband beispielsweise haben oder die ich persönlich habe, dass ich da merke, wenn ich da mit den Menschen ins Gespräch komme, dass man dort viele ja, Mythen irgendwie, die verbreitet werden über Social Media, über ja, Parteien wie die AfD, dass man die irgendwie abbauen kann und auch so Gerüchte, die man dann irgendwie aus rechten Medien irgendwie hat, all diese Sachen, dass man das irgendwie ja, da sehr, sehr viel aufbrechen kann und sehr viel auch Veränderungen beiführen kann bei den Menschen und dass sie auch sehen, ja, irgendwie all das, was ich irgendwie gelesen habe, das stimmt tatsächlich gar nicht und dass man darüber ganz viel auch erreichen kann, um irgendwie die Gesellschaft zu verändern, also im Kleinen erstmal anzufangen.
Ja, total. Also man muss ja auch nicht immer unbedingt so diesen Anspruch haben, die Welt von heute auf morgen irgendwie zu verändern, sondern eben so kleine Gespräche in Anführungszeichen, die bringen eigentlich schon ganz viel. Also ich sage jetzt mal so, wenn eine Person überstimmt werden kann oder wieder so zurück zu diesen demokratischen Prozessen wieder also geführt werden kann, ist ja schon viel getan. Also das darf man nicht unterschätzen. Und vor allem, wenn es dann mehr Leute machen, sind es natürlich auch mehr andere Personen, die genau als Verbündete dann sozusagen agieren.
Das ist auch so eine Motivation, die uns tatsächlich, um so eine kleine Anekdote auch mal zu erzählen, bei uns aus der Geschäftsstelle bei Damost, auch mit dem Blick auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland immer die Frage, ne, wie gehen wir damit um, wie viele Leute können wir überzeugen, wie erfolgreich sind wir überhaupt in unserer Arbeit und dass unser Geschäftsführer Ayman Kasarva dann auch immer sagt, und wenn wir nur eine Person überzeugt haben, nicht eine antidemokratische, rechte, rassistische Partei zu wählen, dann haben wir schon, dann ist es wenigstens etwas. Und genau, genau deswegen, das auf jeden Fall
sehen wir sehr ähnlich. Dann haben wir schon was geschafft.
Ja.
Ja. Also wir haben gerade sehr viel über, ich sage jetzt mal, die Möglichkeiten und die positiven Aspekte von so Dialogräumen oder Dialog im Generellen gesprochen. Ich würde noch ganz gerne von dir wissen, was deiner Meinung nach nötig ist, dass Dialog funktioniert. Also du hast es schon so teilweise angesprochen mit gewaltfreier Kommunikation oder dass Sprache halt gewaltfrei sein soll. Hast du noch so andere Punkte ganz konkret, wo du sagst, okay, das sind schon so Grundvoraussetzungen, die ich haben möchte?
Ja, also zum einen würde ich sagen, ganz wichtig sind einmal, dass diese Räume überhaupt geschaffen werden. Vor allem ja seitens der Politik, insbesondere der Kommunalpolitik, weil einfach auf Ebene von Stadt oder Dorf, also auf kommunaler Ebene, einfach der beste Rahmen ist, weil das dort, das sind die Räume, in denen wir, jetzt spricht der Stadtplaner aus mir, wo wir Menschen einfach alltäglich zusammenkommen, ja, wo wir uns begegnen, wo Konflikte entstehen, wo ja das Zusammenleben in irgendeiner Art und Weise im Kleinen, in der Stadtgesellschaft organisiert wird und dass wir dort am besten anhand lokaler Themen irgendwie diese Dialogräume schaffen können und das Zusammenkommen. Und dafür braucht es erstmal diese Räume, in denen so eine Beteiligung, in denen ein Austausch, all diese Sachen stattfinden können. Und da aber ganz wichtig, vor allem da wir als ja marginalisierter Teil, als migrantische Communities selten Teil von diesen solchen Räumen sind oder generell sehr selten in der Gesellschaft gehört werden, beziehungsweise es wird ja sehr gerne über Migrantinnen gesprochen, aber nicht mit Migrantinnen. Ja. So, das haben wir sehr oft, dass man das irgendwie mal endlich aufbricht und auch mal den Menschen einen Raum gibt und so sagt, hey, wir laden euch bewusst ein und dann nicht nur so als Token, also sprich irgendwie als Alibi hier, wir haben irgendwie migrantische Personen da gehabt.
Sondern ernsthaft
so auch den Personen dann zuzuhören und nicht vielleicht irgendwie sagen, ja, wir haben euch jetzt da und ihr wart da, aber dann könnt ihr nicht reden, all diese Sachen. Und das auch mit Blick ja auf die Gesamtgesellschaft. Also ich hatte ja zum Beispiel vorhin auch die Proteste gegen die AfD angesprochen, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten. Ich hatte ja auch sehr, sehr gelobt. Gleichzeitig haben wir als Verband auch eine Kritik geäußert, was sehr wichtig ist, zu sehen, ja, Welche Personen, welche Menschen haben den Raum auf bei diesen Protesten, zum Beispiel in Redebeiträgen, haben wir gesehen, dass das sehr oft nicht von Rassismus betroffene Menschen sind, die dort Redebeiträge gehalten haben, die in der ersten Reihe der Demonstration stehen, die vielleicht irgendwie in der Presse zu Wort kommen, all diese Sachen. Und dass wir dann ja ganz klar als Verband sagen, auch mit Blick auf die nächsten Monate hier in Ostdeutschland, das ist super wichtig, die Betroffenen, die von Rassismus Betroffenen oder die Menschen, die am ehesten von einer starken AfD und einem starken AfD-Wahlergebnis betroffen sind, dass diese Menschen eben gehört werden, dass gefragt wird, wie geht es diesen Menschen eigentlich? Also auch wieder, weil du ja gefragt hattest, ne, wie, was wir brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall auch in unserem engen Umfeld, irgendwie im persönlichen Umfeld, irgendwie Menschen, die mal fragen, ja, wie geht es euch eigentlich, den Menschen, die von Rassismus betroffen sind? Wie geht es Migrantinnen in meinem Freundinnenkreis, Kolleginnenkreis, wie auch immer? Einmal da angefangen, aber auch gesamtgesellschaftlich, dass wir irgendwie anfangen, ja, Talkshows, all diese Sachen, dass dort mal auch dann die Betroffenen tatsächlich sitzen und die auch mal zu Wort kommen und dass wir ihnen auch die Kompetenz nicht absprechen, was ja dann auch sehr oft passiert, dass ihnen dann die Kompetenz abgesprochen wird, all diese Dinge. Genau, das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Also mehr Raum auf jeden Fall, in dem wir sprechen können.
So, wir haben über ganz, ganz vieles gesprochen und ich danke dir erstmal dafür. Hast du noch irgendeinen Aspekt, den du noch gerne loswerden wollen würdest?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe einen guten Überblick
sehr über unsere Arbeit gegeben. Dann würde ich dich jetzt am Ende unserer Folge nochmal bitten, 3 Botschaften für unsere Hörerinnen, sofern du überhaupt 3 Botschaften hast, zum Wahljahr 24 zu äußern, also die du denen mitgeben möchtest.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche es mal oder ich versuche mich mal darin. Also ich glaube, einmal zum Erst wäre der Aspekt, den wir gerade angesprochen haben, hört oder hören Sie Menschen, die von Rassismus betroffen sind und ein Teil von migrantischen Communities sind, denen zuzuhören und zu fragen, wie geht's euch eigentlich gerade mit der Situation und ja, was fühlt ihr, was wünscht ihr euch? Also diese Frage irgendwie direkt an die Betroffenen zu stellen auf jeden Fall. Dann ein zweiter Punkt wäre auf jeden Fall, als jemand, der jetzt auch in den letzten Jahren, in den letzten 7 Jahren auch in Thüringen gelebt hat und gesehen hat, wie dort die Situation sich auch in den letzten Jahren entwickelt hat, auf jeden Fall wählen zu gehen, demokratische Parteien wählen zu gehen, weil wir dort wirklich eine Situation haben, in der migrantische Menschen wirklich das Bundesland verlassen und nicht mehr weiter wissen und dort jede Stimme auf jeden Fall zählt, die demokratischen Parteien zugutekommt. Und noch ein dritter Punkt wäre auf jeden Fall ein Appell auch wieder an, sage ich mal, eher Politik und die weiße Mehrheits- bzw. weiße Dominanzgesellschaft, einfach mehr Raum zu schaffen für migrantische Perspektiven, für migrantische Menschen, für migrantische Communities und nicht immer zu warten, bis diese Menschen sich irgendwie das Recht erkämpfen, irgendwie Teil von der Gesellschaft zu sein und ein Mitspracherecht zu haben, sondern zu sehen, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, diesen Menschen diesen Raum zu geben. Genau, das wären spontan die 3 Punkte, die mir so eingefallen sind.
Vielen, vielen Dank dir. Also wirklich danke für das Gespräch. Es war wieder mal ganz schön, auch mit euch in Kontakt zu kommen. Und ich wünsche euch gerade hier in Ostdeutschland ganz viel Kraft für die nächsten Wochen, dass ihr auch ganz viel schafft, hoffentlich. Und bin auch sehr gespannt, wohin eure Arbeit und Reise als Organisation noch so geht.
Danke für das Gespräch. Hat uns auch sehr gefreut.
Das war die 3. Episode von Halt er zusammen mit Hamidou Maurice Bouguera von Damm Ost, dem Dachverband der MigrantInnenorganisation in Ostdeutschland. In der nächsten Folge von Halt er zusammen sprechen wir mit Dr. Kathleen Bochmann von Aktion Zivilcourage e.V. Sie ist wissenschaftliche Koordinatorin für das Kompetenzzentrum Krisen, Dialog, Zukunft. Sie berät und begleitet nämlich Kommunen in der Bewältigung von demokratischen Herausforderungen, wie zum Beispiel bei Bedrohungslagen, Protesten und eskalationsbedrohten Dialogformaten. Die nächste Episode erscheint dann am 30. April auf allen gängigen Podcast-Plattformen.